Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
Michael Stiller und meinem Kollegen
Jan Scholzen. Ja, die heutige Folge und auch die Folge der nächsten Woche dreht sich um ein Thema, was man im weitesten Sinne der Produkt- oder Lösungsentwicklung zuordnen könnte.
Ja, das in der Tat habe ich heute mit einem unserer Hörer gesprochen, der unseren Podcast auch gut fand, aber sich frug, warum heißt denn das eigentlich aus dem Maschinenraum? Und er sagte mir dann auch, da würde ich doch viel mehr Tools erwarten. Und schneller kann man nicht drauf reagieren, würde ich sagen.
Ja, genau. Real-Time-Podcast machen wir nämlich.
Genau.
Wenn es thematisch passt und vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung schon vorliegt. Und ja, deswegen, ich habe jetzt einfach mal hier den Titel der heutigen Folge raus. Wir sind bei der 163. Folge angelangt. Und es gibt nicht schwere Kost, aber es gibt schwere Last, das Lastenheft. Es dreht sich alles um das Lastenheft heute.
Genau. Und nicht immer ein beliebtes Thema, zumindest bei uns in der Beratung nicht zwingend immer das beliebteste Thema, aber es kommt doch relativ häufig vor, dass man ein Lastenheft für die Anforderungen an ein CRM-System, an ein Wärmecontracting. Wir haben schon mal drüber gesprochen, über den Heizbutler, den wir mal gemacht haben als Wärmecontracting. Oder auch auch sonstige Prozesse, die man abbilden möchte, dass die halt in irgendeiner Form dokumentiert werden sollen, damit man halt das einem Dienstleister geben kann, der dann letztendlich das Produkt entwickelt oder auch der eigenen Produktabteilung.
Ganz genau. Und der Hintergrund überhaupt für ein Lastenheft, was dann auch nochmal in ein Pflichtenheft übersetzt werden kann oder weiterentwickelt werden kann, ist ja grundsätzlich nicht falsch, sondern sehr richtig, dass man sich mal Gedanken darüber gemacht hat, was soll denn in mein Produkt, in meine Lösung hinein, damit ich nicht komplett vorbei am Markt entwickle.
Genau. Also erstmal da Haken dran. Alles ist besser, als einfach mal loszustarten. Gerade bei großen Projekten, die ja häufig auch in die Millionenbeträge reingehen, ist das natürlich tödlich, wenn ich einfach mal loslege. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, als ich irgendwann den C64 mal programmiert habe, da hat man noch programmiert, indem man einfach mal losgelegt hat.
Genau, so. Genau. Und jede Zeile hatte einen Namen, nämlich 1, 2, 3 oder 10, 20, 30. Los ging's.
Genau. Genau. Ja, das Problem bei Lastenheften ist, es ist ein Höllenjob. In der Tat. Man hat eine Lastenheftphase ja auch in solchen Projekten und vielleicht steigen wir aber damit ein, oh Gott, ich habe dir was weggenommen. Du hast eine Definition dazu gefunden zum Lastenheft.
Genau, mit einem Augenzwinkern habe ich eine Definition gefunden und es ist auch eine Premiere. Wir haben noch nie die deutsche Innungsnorm zu Rate gezogen, als wir im Maschinenraum uns um Definitionen, auf der Suche nach Definitionen waren. Aber heute ist also tatsächlich der Tag. Also ich schieße los. Gemäß DIN 69901-5 beschreibt das Lastenheft die vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragsnehmers innerhalb eines Auftrags. Zitat Ende. Also das ist inklusive dieser schönen Nummer, ich wiederhole sie, Nummer 69901-5. ist dort alles drin. Naja, ein schön bürokratischer, technisch-bürokratischer Titel oder Definition, die sicherlich per se richtig ist, nur vielleicht den Kern des Problems auch ganz gut transportiert, nämlich die Gefahr für Missverständnisse ist verdammt groß.
Ja, die Gefahr für Missverständnisse ist riesig. Da haben wir gleich auch noch ein schönes Beispiel zu. Aber es ist auch noch ein besonderes Element in dieser wunderbaren Definition drin, die festgelegte Gesamtheit der Forderungen. Und das ist natürlich schon mal ein Brett. Das heißt, ich muss mir jetzt als Auftraggeber an meine Produktentwicklung, an meinen Dienstleister überlegen, alles von A bis Z, alles überlegen, was ich denn jetzt eigentlich haben möchte. Und das schreibe ich auf.
Und am besten auch alle Eventualitäten und wenn dann und wahrscheinlich dann auch noch irgendwelche Abhängigkeiten, so, nicht Unabhängigkeiten, sondern einige Abhängigkeiten zu anderen Prozessen. Also das ist nicht ein Heft oder ein Heftchen, sondern das kann schnell zu einem dicken Wälzer werden, glaube ich, das Ding.
Das wird es in aller Regel auch. Es gibt vorher, gibt es dann klassische Anforderungsworkshops mit unterschiedlichen Parteien. Alle Parteien haben natürlich die Prio AA+ Anforderungen. Mhm. Bei schlechteren Beratungen hat man dann auch einen Anforderungskatalog, der von A+++ bis A+++ geht und kein B hat, sondern alles sind super wichtige Anforderungen. Die will ich natürlich dann alle von meinem Dienstleister auch genau in dieser Priorisierung dann umgesetzt haben. Also sofort alle. Mhm. Und das funktioniert halt nie. Plus der Tatsache, dass ich mir wirklich das einmal jetzt alles zusammensuchen muss und aufschreiben muss. Und ich habe eine wahnsinnig lange Zeit, die ich damit verbringe, nur diese Anforderungen zu sammeln und aufzuschreiben und niederzubringen. Und in der Zeit passiert ja noch gar nichts.
Ganz genau.
Und wir kommen ja heute, wollen wir ja das Konzept oder spätestens nächste Woche des User Story Mappings mal mit aufgreifen. Es hört sich ähnlich an wie Storytelling, aber es ist doch noch was anderes. Nichtsdestotrotz geht es hier auch um ein Narrativ. Und der Autor von der Literaturquelle, die wir heute auch mitgebracht haben, der hat es ganz schön an einem Beispiel gemacht, finde ich. Der hat gesagt, er hat in seinem Buch ein Urlaubsfoto abgedruckt von zwei kleinen Kindern an einem Strand. Mhm. Und er sagt, naja, das, was man jetzt so sehen kann, sind halt zwei niedliche Kinder an einem Strand. Was man aber halt nicht sehen kann, ist, dass die halt einen ganzen Tag dahin gefahren sind. Die mussten 3 Stunden im Auto sitzen, mussten dann noch 1 Stunde lang über so einen Gebirgskamm kraxeln. Die Kinder haben die ganze Zeit genölt, weil sie gesagt haben, das kann es nicht wert sein, Papa hier hinzufahren. Der Papa war auch mit diesen Selbstzweifeln beseelt und dann sind die halt irgendwann an diesen Strand gekommen, wo dieser Schnappschuss aufgenommen wurde. Und es war der tollste Tag in ihrem Leben. Die Sonne schien, die Schildkröten sind da an den Strand geklettert, um sich in der Sonne aufzuwärmen. Es waren keine Menschen sonst, außer diese Familie am Strand. Und all das kann ich nicht sehen, auch wenn ich das Bild mir anschaue.
Genau, aber es ist alles mit dieser Erinnerung verknüpft. All die Strapazen, die damit einhergingen, aber auch der Spaß, die Freude. Das wird halt, wenn man es nur auf diesen Punkt, auf dieses, jetzt sagen wir mal, Lastenheft, schöner Urlaub, schöner Urlaubstag herunterbrechen würde, würde der Sache nicht gerecht werden.
Genau. Plus der Tatsache, wenn wir jetzt mit 3 Leuten uns so ein Bild anschauen würden, achtet jeder halt auf was anderes. Der eine hat diesen weißen Sand besonders im Auge, der andere hat die niedlichen Kinder besonders im Auge, der dritte vielleicht die Palmen im Hintergrund besonders im Auge.
Oder die Schildkröten.
Und die sind, glaube ich, gar nicht auf dem Bild drauf, aber das ist auch ein schlechter Druck, man kann es nicht so richtig sehen.
Ich glaube, das ist aber auch für die Grundidee der Geschichte ein bisschen egal. Nicht
so. Ja, genau. aber dadurch, dass jeder was anderes im Kopf hat, und so muss man sich das beim Lastenheft ja auch vorstellen, das liest jemand und vielleicht hat er aber wirklich eine ganz andere Idee davon, obwohl alle fest davon überzeugt sind, wir haben es gründlich uns angeschaut, wir wissen genau, wovon der andere redet. Und dann ist es vielleicht doch nicht so.
Ganz genau. Vielleicht dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin ist sicherlich dieser Cartoon bekannt, was der Architekt plante, was die Baubehörde entwarf, was die Statiker berechneten, was die Bauordnung vorsah, wie es die Baufirma ausführte oder was die Kinder wollten. Also es geht um diesen Baum. Die Kinder wollten einfach nur eine Schaukel oder einen alten Autoreifen, der am Baum hängt, wo man drin schaukeln kann. Und es kommt aber sehr viel Unterschiedliches dabei herum. Und ein perfektes Beispiel jetzt für ein Lastenheft wäre eben, na klar, das, was in der Bauordnung steht, ist doch eindeutig. Also wenn da irgendwas festgezurrt wird am Baum, dann muss das in einer bestimmten Art und Weise aussehen. Das muss statisch sauber sein. und so weiter und so fort. Aber das, was die Kinder wollten, ist eine einfache Schaukel, gehört dann schon eher oder geht über das Lastenheft eben hinaus, weil es mit einer User Story oder mit einem Use Case viel besser erfasst werden kann.
Genau, das ist ein Punkt. Und es hat noch einen anderen Effekt. Dadurch, dass ich halt ja wirklich ein Pamphlet in aller Regel beim Lastenheft schreibe, komme ich auch in so einen Duktus der Perfektion, also so eine angestrebte Perfektion, weil ich es ja besonders akkurat auch niederschreiben möchte. So haben wir das früher auch gemacht. Das hat aber zum Effekt, dass man eigentlich nicht mehr darüber spricht, weil es ist halt wahnsinnig lang. Keiner hat es Lust zu lesen. Und es ist einfach so ein Totschlag-Ding. Hat so ein bisschen dann den Nimbus, lies das, wenn du wissen willst, was du tun sollst, und halt die Klappe.
Ja, also es hat, du hast gesagt, perfekt. Es hat den Anspruch, perfekt zu sein, um wirklich allumfassend alles zu erschlagen und keine Fragen offen zu lassen.
Genau. Und sowas muss... Stellt ja auch keiner mehr eine Frage dann.
Ja, genau, aber und das muss scheitern. Also das ist, glaube ich, jetzt unser Learning oder auch die Erfahrung der letzten Jahre. Das ist ein guter Start, aber zu perfekt zu sein, kann auch ganz schief gehen, kann nach hinten losgehen.
Genau, plus die Tatsache, es ist natürlich auch ein sehr statisches Dokument. Ne? Also das, was wir alles, was wir in der modernen Produktentwicklung tun, immer dann, wenn wir eine komplexere Lösung haben und in agile Strukturen reingehen, das kann ein Lastenheft nicht leisten. Es ist halt da. Es fängt mit Seite 1 an und hört mit Seite XY auf. Und das war's dann. Das kann höchstens dann nochmal vom Dienstleister übersetzt werden, wobei auch da die Idee ist, ich habe das Lastenheft als fachliche Anforderung. Und dann bekomme ich zurück ein Pflichtenheft, wo diese fachlichen Anforderungen dann in IT-Lösungen umgesetzt werden oder in Softwarelösungen umgesetzt werden. Und ich bekomme das dann von meinem Dienstleister zurück, auch mit der Bitte ja zu sagen, so schau mal, ich habe dein Lastenheft gelesen. Das ist das, wie ich es umsetzen möchte. Check mal, ob das richtig so ist, weil genauso mache ich es dann sonst auch. Auch eine Leistung, die kann ich ja gar nicht mehr richtig bringen.
Ja, ganz genau. Also es orientiert sich ja dann auch, also vom Lastenheft zum Pflichtenheft, an so einer Übersetzungsaufgabe. Wie bekomme ich das jetzt transportiert? Aber es geht dann eher um die Übersetzung und es geht nicht um den Sinn und Zweck, um das Warum, was dahinter steht, wofür eigentlich das Lastenheft ursprünglich ja gedacht war.
Genau, und da kommt halt das User Story Mapping wirklich voll zum Tragen, weil der erste Punkt ist, es geht da nicht um Perfektion, es geht nicht um die Dokumentationstiefe, auch wenn man da wahnsinnig viel bei dokumentiert, aber es geht vor allem um das Narrativ. Es geht vor allem darum, klarzumachen, wer will da eigentlich was, warum tun.
Also hat es eher so eine Leitfunktion oder so eine Leitsternfunktion, dann eben der Use Case oder die User Story, um das gemeinsame Ziel oder das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist einmal das große Ziel, was ich habe, und dadurch, dass ich es halt in so einer Landkarte mache, also technisch, wir würden es heute mit Miro machen, also mit so einem kollaborativen Tool im Web. Früher hat man es halt mit Karteikarten gemacht. Und man hat letztendlich einzelne Aktivitäten, die unser User macht, unser Kunde. Auch da sagen alle, die User Story Mapping vertreten, denk nicht in User, das ist ein technischer Begriff. Denk in Kunde. Da ist ein Mensch, der will irgendetwas tun. Und das hat nicht nur Implikationen in dem Produkt, sondern ja auch in seiner Welt. Also irgendwas passiert ja mit ihm, wenn er das macht. Und man schreibt halt diese einzelnen Aktivitäten auf und hängt die nebeneinander. Und daraus muss sich eine Story ergeben. Von links nach rechts. Links, das macht er als erstes. Rechts, das macht er dann später. Und ich erkenne dadurch, dass ich mir halt diese Karte mache, diese Landkarte, kann ich auch ganz gut erkennen, gibt das jetzt eigentlich wirklich Sinn? Also kann ich eine saubere Geschichte überhaupt erzählen? Fehlen da Dinge? Sind einige Dinge vielleicht redundant? Sind die unnütz, unnötig? Das gibt mir halt diese User Story Mapping, oder diese Möglichkeit gibt mir das User Story Mapping. Und vor allem habe ich viele, viele Impulse, weil ich es ja auch erzählen muss. Ich kann das nicht einfach nur jemandem rübermailen und sagen, hier, mach mal, sondern ich muss es jemandem auch erzählen. Und dadurch habe ich immer den Impuls zum Gespräch, zum Dialog.
Macht Sinn. Hört sich knackig an. Beim nächsten Mal werden wir ja auch noch so ein bisschen mehr ein How-to vorstellen, was sich da bewährt hat, wie man vorgeht, was man berücksichtigen muss, weil wir ja schon davon überzeugt sind, dass Use Cases und User Stories brauchbarer sind grundsätzlich als eben nur das Lastenheft. Wo wäre eigentlich der Unterschied zwischen Use Cases und User Stories? Magst du das vielleicht nochmal kurz erläutern?
Der Use Case ist eigentlich ein übergreifendes Element. Es ist halt eine in sich geschlossene Einheit, wo ein Kunde, ein User etwas tut. Und wie er das macht, das wird eigentlich in den User Stories gemacht. Also man kann das so im Groben sich vielleicht mal vorstellen, ein Use Case ist Duschen. Das ist jetzt mein Use Case oder das ist ein Task, wie man auch sagen würde. Und in diesem Task habe ich aber ganz viele User Stories. Ich muss in die Dusche einsteigen. Ich fange an, die Temperatur zu regulieren. Dann gehe ich unter den Wasserstrahl, ich seife mich ein, ich benutze ein Shampoo, irgendwann mache ich das Wasser wieder aus, dann muss ich aus der Dusche rausgehen, mich abtrocknen. All das sind einzelne User Stories, kleine Häppchen, wo ich etwas mache mit einem bestimmten Ziel.
Okay.
Und habe aber diesen Use Case in sich geschlossen.
Okay, habe ich verstanden. Genau. Gut. Du hast eben schon mal. Hattest du das angedeutet oder war es in der Vorsprechung? Du hast einen Literaturtipp, beziehungsweise du hast relativ viel Literatur dazu gefunden. Eine Sache hatte sich aber, glaube ich, ganz gut als pragmatischer Einstieg geeignet.
Genau, das ist das Buch User Story Mapping, die Technik für besseres Nutzerverständnis in der agilen Produktentwicklung von Jeff Patton. Erschienen im O'Reilly Verlag.
Okay, ist aber auf Deutsch, ne?
Ich habe die deutsche Ausgabe, genau.
Okay, ja. Gut, dann nehmen wir das auch auf. Bevor wir aber jetzt zu stark schon in die Umsetzung gehen, was wir in der nächsten Woche machen wollen, vielleicht doch nochmal hier jetzt auf den Punkt gebracht, die Zusammenfassung, das Takeaway. Also das Lastenheft ist grundsätzlich eine gute Sache. Allerdings ist es versucht es zu perfekt zu sein oder es birgt die Gefahr, zu perfekt zu sein, zu erschöpfend, alles abbilden zu wollen. Es ist nicht dynamisch und man verliert häufig das Ziel aus den Augen, gerade wenn es dann auch um die Übersetzung von Lastenheft-Anforderungen in Pflichtenheft geht.
Genau, also weniger Dokumentation hilft da im Zweifelsfall. Und man hat die weitere Gefahr beim Lastenheft, dass man vor allem das Was beschreibt, aber nicht das Wer und Warum mit ergänzt. Und auch das ist natürlich extrem wichtig, um einen Kontext herstellen zu können, in dem man die entsprechenden Produkteigenschaften entwickelt.
Genau, das ist so quasi das Warum, ist ja sozusagen der Leitstern, das gemeinsame Ziel, auf das hin gearbeitet wird und nicht irgendwie eine kleine Mini-Anforderung, die möglicherweise dann gar nicht mehr in zielkongruent ist, wie man so schön sagt. Okay, dann haben Sie vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Freuen sich auf nächste Woche, wo wir detaillierter dann auf die Use Cases und User Stories eingehen werden. Und ja, sagen danke für den Moment. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.